Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen beim Zwischenhalt auf DRS 1. Am Mikrofon ist der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde gehen wir zuerst einmal zurück in die Zeit, wo das zweite Vatikanische Konzil stattgefunden hat. Das war genau vor 50 Jahren der Fall. Und dann gehen wir ganz weit weg auf Israel ins Kloster Dabqa. Vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, hat der Papst Johannes der 23. das zweite Vatikanische Konzil zu Rom eröffnet. Ein frischer Wind ist damals durch die römisch-katholische Kirche gegangen. Aggiornamento, das ist der Leitgedanke vom Konzil gsi. Aggiornamento, die Kirche soll sich der Gesellschaft öffnen, der Zeit anpassen. Heidi Kronenberg hat dazu mit dem Luzerner Kirchenhistoriker Markus Ries geredet. Ein Blick zurück auf das epochale kirchliche Grossereignis.
Amore di Dio, il Consiglio comincia. Roma e tutto intero vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione.
Markus Ries, wir haben ein Tondokument gehört mit der Stimme von Papst Johannes dem 23., wo er 1962 auf dem Petersplatz die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils bekannt gegeben hat. Warum hat der Johannes der 23. das Konzil einberufen?
Ich bin überzeugt, dass der Papst einfach gemerkt hat, dass man jetzt etwas muss an der Kirche verändern. Die katholische Kirche hat sich festgelegt auf eine Distanzierung gegenüber der Welt, auf eine ablehnende Haltung gegenüber allen Bereichen von Fortschritt, im sozialen Bereich, im ökonomischen, im technischen Bereich, im politischen Bereich. Und man hat gemerkt, dass das keine zukunftstaugliche Haltung ist. Darum hat das Konzil berufen.
Was waren die Hauptbeschlüsse vom Zweiten Vatikanischen Konzil?
Ganz bedeutend ist das Verhältnis zur Welt, dass man auch mit den Kräften außerhalb der Kirche, die es in der Welt gibt, in einem konstruktiven Dialog ist, dass man Freiheitsrecht anerkennt und selber fördert, dass man sich explizit zur Religionsfreiheit bekennt und vor allem auch, dass man eine neue Beziehung zum Judentum sucht. Es ist eigentlich zu Bewusstsein gekommen. Alle Personen, die im Neuen Testament vorkommen, sind ja Jüdinnen und Juden, allen voran Jesus Christus selber. Das muss man ernst nehmen für das eigene Leben und für die eigene Religiosität.
Der Papst Johannes der 23. ist bereits 1963 gestorben, also schon im zweiten Konziljahr. Sein Nachfolger war der Paul der 6. Er hat das Konzil fortgesetzt. Die zwei Päpste waren ja sehr verschieden.
Ich sehe den Papst Johannes der 23. als prophetisch. Das, was uns jetzt die Aufgabe ist und was uns aufgeben ist, müssen wir gestalten vom Blick von vorne her. Wo wollen wir hin? Den Paul der 6. sehe ich mehr als den gewissenhaft. Nur nicht irgendwelche Irritationen provozieren, wo die Leute finden, sind wir noch richtig katholisch? Im Zweifelsfall eher lieber zurückhaltend und kein Geschirr verschlagen.
Es gibt viele Katholikinnen und Katholiken, die unzufrieden sind, die jetzt auch wieder dringend Reformen wünschen, also zum Beispiel Zugang für die Frauen zum Priesteramt, aber auch die Aufhebung des Pflichtzölibats für Priester. Was denken Sie, Markus Ries, braucht es ein neues Konzil, für das solche Reformen könnten eingeleitet werden?
Selbstverständlich braucht es ein weiteres Konzil. Ich hoffe sehr, dass das gleich der Fall ist. Es wird wiederum eine Fortsetzung von einer epochalen Veränderung, die eben noch nicht abgeschlossen ist, wird sein, wo das nächste Konzil notwendig macht.
Der Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Luzern, im Beitrag von Heini Kronenberg zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das am 11. Oktober 1962 vom Papst Johannes am 23. eröffnet worden ist. Man hat ihm gesagt, il Papa Buono ist dann im 63. gestorben, weitergeführt vom Paul am 6. Der hat dann das Zweite Vatikanische Konzil prägt. Soll also wieder eins geben. Mehr dazu am Morgen in der Sendung Perspektiven auf DRS2 ab der 8. bis am 9. Die Beiträge, die wir heute bringen, dort vertieft. Als nächstes gehen wir, wie gesagt, auf Israel. Der Seis, Samstag, 29. September, der Zwischenhalt auf der Seis. Jetzt gehen wir auf Israel. Wenn man nur die Hauptnachrichten mitverfolgt, dann kann man sich ja kaum vorstellen, dass es in Israel auch sehr friedliche und stille Ort hat. Das Kloster Tabga am See Genezareth ist so ein Ort. Deutsche Benediktiner haben dort gerade den Klosterneubau fertig gemacht. Sie glauben fest an die Heilsamkeit von Tabga, dem Ort, wo laut dem Neuen Testament Jesus einmal 5000 Menschen mit 5 Brot und 2 Fisch satt gemacht hat. Judith Wipfler hat können mit dem Prior vom neu gebauten Kloster zu Tabga reden. Da ist das Gespräch mit dem Pater Elias unter einem Olivenbaum.
Wer ein Haus baut, der glaubt an die Zukunft. Sie haben das jetzt hier gerade getan, Pater Elias, hier in Tabga, bei der Brotvermehrungskirche. Warum sind Sie hier?
Wir Benediktiner betreuen ja hier schon sehr lange einen heiligen Ort. Den Ort, an dem Jesus das Wunder der Brotvermehrung gewirkt hat, 5000 Menschen gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dieser Ort hat schon eine sehr lange Pilgertradition. Er war ja schon in der byzantinischen Zeit bekannt. Viele Menschen kamen hierher, dann verschüttet, vergessen, vor 100 Jahren mehr oder weniger entdeckt, wieder aufgebaut. Und auch heute ist dieses Wunder, dieser Ort, für viele Menschen ein ganz besonderer Ort. Wir als Benediktiner wollen, dass dieser Ort zugänglich ist für alle Pilger, für alle Beter, die hierher kommen und hier an diesem Ort dieses Wunders und dieses Geschehens sich erinnern wollen.
Jetzt sind Sie deutsche Benediktiner. Das ist in Israel schon etwas Besonderes nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Deutsche wurden ja enteignet, die hier Landbesitz hatten, 45 und 48, teilweise auch schon von den Briten. Die waren ja auch Kriegsgegner der Deutschen. Wie ist es Ihnen dann jetzt ergangen? Sie haben ja auch die richtigen großen Bauten erst dann in den 80er Jahren machen können und jetzt nochmal eben den wunderbaren erdbebensicheren Neubau. Das ist ja wohl auch ein Stück Versöhnungsarbeit, die Sie hier leisten können, wollen oder müssen zwischen Juden und Christen, Deutschen, Israelis.
Was wir zur Versöhnungsarbeit beitragen selbst, ist besonders unsere Begegnungsstätte. Bei dieser Kirche, bei diesem Ort, wo Menschen sich ausruhen konnten, schon zur Zeit Jesu, da haben wir errichtet einen Garten, eine Begegnungsstätte, wo wir besonders Jugendgruppen, Behindertengruppen, einheimische Behindertengruppen einladen, dort Urlaub zu machen, eine Zeit der Ruhe und der Muße sich zu gönnen. Und unsere Idee ist es, dass zur gleichen Zeit eine israelische, eine palästinensische und, wenn es noch geht, eine europäische Gruppe auf diesem Platz lebt, den schönen Garten genießt, den Pool und miteinander einfach so ins Gespräch kommt. Wir versuchen, den Raum zu schaffen. Genauso wie wir den Raum bereithalten, die Kirche für die Pilger, so schaffen wir den Raum für Jugendgruppen, Behindertengruppen, dass die sich hier wohlfühlen können, Urlaub machen. Wir bieten ihnen an, fast kostenfrei hier Urlaub zu machen. Es ist für die Behindertengruppen, sei es israelische oder palästinensische, fast die einzigste Möglichkeit, hier auch günstig Urlaub zu machen, sei es in den Zelten oder in dem Behindertenhaus Bet Noah. Deshalb ist das eine unserer Aufgaben mit, die sich von der Spiritualität der Kirche her ergibt. Da zu sein, Menschen zur Ruhe zu bringen, einen Platz zu schenken, wo sie Urlaub machen können, zur Ruhe kommen können.
Sie schaffen den Raum, haben Sie gesagt, Pater Elias. Das heißt, Sie intervenieren da gar nicht, Sie geben keine Impulse oder Programme vor, sondern Sie laden einfach ein, geben Raum, geben einen Platz zum Sein.
Genau. Wir gucken halt, wer da kommt. Also wir suchen nicht, dass es ein europäischer Platz ist. Wir wollen nicht, dass es ein israelischer Platz ist. Wir wollen nicht, dass es nur ein palästinensischer Platz ist, sondern wir versuchen, indem wir halt Vorgaben geben, wer zur gleichen Zeit da ist, versuchen wir, dass es einfach einen Raum gibt und die Begegnung. Die Begegnung müssen diese Menschen dann selbst tun. Wir schaffen nur die Vorgaben.
Und Sie ganz persönlich, Pater Elias, ich meine, für so einen Ort, da entscheidet man sich ja nicht einfach so, hierher zu kommen an den See Genezareth nach Israel. Wie kam es überhaupt dazu?
Also mich hat schon immer die Bibel fasziniert und auch das Land der Bibel. Und ich muss leider zugestehen, ich bin sprachlich nicht so begabt Und deshalb habe ich mir eine deutschsprachige Gemeinschaft ausgesucht, die hier im Lande tätig ist. Die Verbindung mit sozialem Engagement, mit Bibel, mit Spiritualität, das gefällt mir sehr gut hier in Tapka.
Sie, wir haben auch eine Pilgerherberge hier. Dieses Pilgern hat ja einen Riesenboom erlebt, also von Jakobsweg mal ganz abgesehen. Spüren Sie das auch hier? Hat sich das Publikum, haben sich die Menschen verändert, die Sie besuchen?
Also wir sind hier immer sehr abhängig, erstmal auch von der politischen Großwetterlage. Im Jahr 2006 gab es ja den Libanonkrieg und da fielen hier auch in der Nähe die Bomben. Da waren natürlich keine Touristen. Gott sei Dank ist in den letzten Jahren ruhig geblieben. Wir merken, ist die Menschen, die hierher kommen, die den Ort besuchen, ist eine Mischung zwischen Touristen, die die Kirche halt einfach anschauen wollen, wegen dieser schönen Mosaiken. Es gibt Gott sei Dank auch viele Pilgergruppen, die hierher kommen, um auch wirklich zu beten. Und die Leute, die hier in diesen Häusern auf der Begegnungsstätte oder Pilgerhaus wohnen, sind eher Leute, die den Geist dieses Ortes aufnehmen wollen, die hierher kommen wollen, zur Ruhe kommen wollen. Man braucht hier, das ist das Besondere, weil es so wirklich ein ganz spezieller Ort ist, brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu machen, sondern die Menschen kommen hierher, lesen in der Bibel, gehen an den See und sie werden ruhig, sie werden heil. Vieles, was sie in Europa beschäftigt, was sie umtreibt, ist auf einmal ganz nebensächlich und die Menschen kommen wirklich hier zur Ruhe. Das ist wirklich ein heilsamer, ein heiliger Ort für viele Menschen, die sich darauf einlassen, die Spiritualität dieses Ortes aufzunehmen. Gott sei Dank.
Ein Gespräch unter einem Olivenbaum. Der Pater Elias Prior vom Benediktinerkloster Tapka am See Genezareth. Judith Wipfler hat ihn dort getroffen. Wir haben es gerade gehört, man kann auch wohnen im Pilgerhaus von Tapka. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite, auf der Internetseite drs1.ch. Zwischenhalt auf der Reise am 12 Minuten von 7 Uhr. Zeit für Glockengeläute, aber zuerst stellen wir Ihnen die Kirche, das Geläute mal vor und vor allem, wo sie steht. Es ist Kathedrale Plenum Solothurn. Sobald man zum Tor von Solothurn hereinkommt, wird man durch die prächtige neue Hauptkirche in nicht geringe Verwunderung gesetzt, in einer so kleinen Stadt ein so herrliches Gebäude anzutreffen. Die grandiose Stadtkirche wurde Verfasser von diesen Zielen, notabene ein protestantischer Pfarrer auf seiner Durchreise im Jahr 1775, so beeindruckt hat, ist natürlich kein anderer gewesen als St. Ursenmünster. Zwei Jahre vorne, also 1773, ist sie in einem feierlich-festlichen Akt vom Fürstbischof von Lausanne geweiht worden. Die Solothurner sind mächtig stolz gewesen auf ihre Kathedrale und sind es natürlich auch heute noch. Ein Einheimischer hat dort mal vermerkt, die Kirche liegt erhaben und sie gewährt gegen die Marktgasse, die gerade zu ihr hinführt, einen majestätischen Anblick. Schon aus der Ferne wird der Reisende beim Anblicke dieses Gotteshauses tief ergriffen. Aber nicht nur der Bau ist monumental, sondern auch das Glockengeläut. Es sei als das schönste und vollständigste der ganzen Schweiz bekannt. Kann man in einem Buch aus dem 19. Jahrhundert lesen. Und es ist tatsächlich mit seinen sage und schreibe 11 Glocken, bis heute das umfangreichste Geläut von unserem Land geblieben. Sicher erinnern Sie sich noch an die meisten an den entsetzlichen Brandanschlag auf die Kathedrale St. Ursa am 4. Januar des letzten Jahres, wo im Inneren, vor allem im Chorbereich und an der Orgel, immense Schaden entstanden ist. Die Kosten für die Restauration die belaufen sich scheint mittlerweile auf gut 8 Millionen Franken. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und morgen am St. Ursentag findet die feierliche Neuweihung statt. Und das ist der unmittelbare Anlass, dass man auch heute die Glocken von der katholischen St. Ursen-Kathedrale von Solothurn lassen, spielen und klingen. Auf der grossen, 4 Tonnen schweren Glocke kann man übrigens den Spruch lesen: Christus siegt, Christus regiert, Christus herrscht, Christus bewahre uns vor allem Übel. ein mächtiges Glied mit einer wunderbaren Dynamik, wo man kann richtig abtauchen und ja, sich vielleicht besinnen, was der Tag so alles gebracht hat und was er noch soll bringen. Mann ist die Weg, neue Weg von der Elfglocke von der St. Ursa-Kathedrale von Solothurn. Und das ist der Zwischenhalt auf der Seite. Mein Beitrag heute zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 50 Jahre für Öffnung, ein Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Markus Ries und in der Perspektive Morgen das Kloster Tabqa erquickt müde Seelen, Besuch beim Prior, beim Elias Mann am Morgen auf der 2 ab der 8 bis am 9. Da ist es, der Seite heute Abend, 3 Minuten vor der 7.
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von Fernweh krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt.
Der Peter Maffay, über sieben Brücken musst du gehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.